Immer heute. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Und ich habe mit einigen Leuten vorher über dieses Thema geredet. Und das Interessante war, dass ich sehr häufig die Reaktion bekommen habe, wo ist denn hier das Missverständnis? Und deswegen habe ich mich erstmal gefragt, okay, wenn es nicht offensichtlich ist, dass hier ein Missverständnis vorliegt, was macht eigentlich ein Missverständnis aus? Und da will ich mal die Frage an euch geben, weil ihr habt ja schon so einige Predigten mitbekommen über Missverständnisse. Wie erkennt man ein Missverständnis? Einfach mal bitte kurz reinwerfen. Ein oder zwei Sachen werdet ihr ja vielleicht noch so parat haben.
Zwei Leute unterschiedliche Meinungen haben, dann hat einer davon mindestens ein Missverständnis.
Okay, ich wiederhole es nochmal. Wenn zwei Leute eine unterschiedliche Meinung haben, dann hat einer mindestens ein Missverständnis. Oder beide.
Also ich wollte sagen, wenn etwas aus dem Kontext gerissen wird,
Wenn etwas aus dem Kontext gerissen wird.
etwas falsch angewendet wird.
Wenn etwas falsch angewendet wird, dann zeigt das, dass etwas falsch verstanden wurde oder nicht so verstanden wurde, dass es wichtig genug war, dass man darauf hört. Und so gibt es wirklich verschiedene Arten von Missverständnissen. Wir haben zum Beispiel das Missverständnis gehabt, richtet nicht. Da kann man verstehen, wir sollen überhaupt nicht richten. Und häufig wird dieses Missverständnis eigentlich dazu angewendet, wenn Leute sagen möchten, richte mich nicht. Du darfst mir nicht sagen, wo ich falsch liege und du darfst mich nicht korrigieren. Und hier haben wir ein Missverständnis, das muss man wirklich im Kontext betrachten, um zu verstehen, wie signifikant das eigentlich ist. Und für mich ist das ein sehr wichtiges Thema, schon seit etwas mehr als einem Jahr. Und ihr seht, ich habe ein Buch dabei, ein richtig dickes Buch, dazu sage ich später auch noch mal was. Das hat was damit zu tun, dass ich hierin auch wirklich ein sehr gravierendes Missverständnis in meinem eigenen Leben gesehen habe. Und bevor ich dazu komme, betrachten wir den Text, gehen wir in den Text rein, weil wir haben gelernt, Kontext ist King. Und wir wollen erstmal diesen Vers betrachten, in seinem unmittelbaren Kontext, in Lukas 12, wo wir ihn finden. Es ist der 34. Vers. Das heißt, wir werden uns erstmal den Abschnitt betrachten, der unmittelbar damit zusammenhängt. Und später werden wir dann auch noch einige Verse oder Begebenheiten dann in den Gesamtkontext der Bibel packen, weil das ist die zweite wichtige Sache. Wir können Dinge in einen kleinen Kontext oder in einen Gesamtkontext bringen. Und deswegen möchte ich mit euch anfangen. Ich werde die ersten 12 Verse nicht lesen. Im Prinzip geht es darum, dass Jesus in den ersten 12 Versen über Menschenfurcht spricht und Gottesfurcht und darüber, dass wir uns zu ihm bekennen sollen. Also er redet da zu seinen Jüngern. Es sind tausende Leute um ihn herum, die sich versammeln, aber er redet da noch zu seinen Jüngern. Und dann passiert etwas in Vers 13. Und wir lesen ab Vers 13, Lukas 12. Es sprach aber einer aus der Volksmenge zu ihm: Meister, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Er aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Er sagte aber zu ihnen: Habt Acht und hütet euch vor der Habsucht, denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Erstmal dieser kleine Abschnitt. Damit beginnt das Ganze. Hier kommt einer, Jesus redet über diese ewigen Dinge und plötzlich unterbricht ihn einer und sagt: Meister, sag meinem Bruder, er soll das Erbe mit mir teilen. Also er hat scheinbar nicht zugehört, was Jesus sagt, und ihm brennt ein Anliegen auf dem Herzen. Etwas ist in seinem Herzen drin, was er unbedingt loswerden muss. Und warum kommt er damit zu Jesus? Und in der jüdischen Gesellschaft war es damals so, dass es kein einheitliches Erbrecht gab. Also es gab kein systematisches Erbrecht. Es war üblich, dass der älteste Sohn den ersten Anteil bekommen hat und die anderen Söhne, unter ihnen wurde es aufgeteilt. Wenn es keine Söhne gab, so wissen wir das noch aus der Zeit von Mose und Josua, dann wurde es auf die Töchter gegeben. Jedenfalls wissen wir nicht, hat dieser Mann ein Anrecht auf das Erbe oder nicht. Aber er geht zu Jesus, weil damals war es üblich, wenn man solche Streitigkeiten hat, einen Rabbi hinzuzuziehen. Und wir sehen, er interessiert sich überhaupt nicht dafür, was Jesus sagt. Er möchte nur sein Erbe haben. Deswegen auch Jesu Reaktion. Habt Acht und hütet euch vor der Habsucht. Denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Wir wissen nicht, ob er reich oder arm war, dieser Mann. Und dann erzählt Jesus ein Gleichnis, direkt danach. Aber erstmal möchte ich noch kurz was zu diesem Mann sagen, um das Gleichnis verstehen zu können. Heutzutage nennen wir Menschen mit so einer Einstellung Materialisten. Und Johannes Calvin sagt über den Materialismus, wo Reichtümer die Gewalt über das Herz besitzen, da hat Gott seine Autorität verloren. Wir sehen in der Bibel, dass Materialismus verurteilt wird. Und keiner von uns würde das auch abstreiten. Wir würden uns nicht als Materialisten sehen. Wir sehen die Auswirkungen. Zum Beispiel bei Achan. Sein Materialismus brachte Tod über ihn, seine ganze Familie und eine Schlacht wurde verloren. Salomo war gierig nach Reichtum und das hat ihn zu krassen Ungehorsam gegenüber Gott geführt. In 1. Timotheus 6, Vers 10 heißt es, denn die Geldgier ist die Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Wir lesen hier die Geldgier. Oft wird gesagt, Geld ist die Wurzel allen Übels. Aber Geld oder das Materielle an sich hat keinen Wert, ist neutral in dem Sinne, dass es was Böse und Gut angeht. Mit dem gleichen Geld, das ich nutzen kann, um meinetwegen Kinder in Afrika zu speisen, kann ich Drogen kaufen. Das heißt, es kommt nicht aufs Geld an, wir sehen, es kommt aufs Herz an. Lesen wir das Gleichnis ab Vers 16. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen. Also wir sehen, ein reicher Mann, der auch noch eine reiche Ernte hatte. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann. Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist und meine Güter aufspeichern. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Soweit sehen wir hier einen Mann, der reich ist. Er hat sehr viel und er hat auch einen Segen bekommen, denn sein Feld trägt viel Frucht. Und jetzt kommt etwas, was so typisch ist für die Gleichnisse von Jesus. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Also hier sehen wir erstmal, hier taucht das Wort Schatz auf, was schon mal etwas ist, was wir uns merken können. Und was hat dieser Mann falsch gemacht? Ihr habt vielleicht gemerkt, dass ich das Wort ich, meine und so weiter betont habe. Und dieser Mann hat drei Sachen vergessen, drei Dinge, die er völlig außer Acht gelassen hat. Das erste sind die anderen. Er hat nur an sich selbst gedacht. Das nächste ist Gott. Er hat Gott überhaupt nicht in seine Überlegungen mit reingeholt. Und das dritte ist seine eigene Sterblichkeit. Diese drei Dinge. Die anderen, Gott und seine eigene Sterblichkeit. Was für schlimme Dinge zu vergessen. Und Gott sagt zu ihm, du Vollidiot, würden wir heute sagen. Na, sagt keiner mehr. Du Vollidiot. Wem wird gehören, was du bereitet hast? Und dieses Wem wird gehören, was du bereitet hast, hat mich so stark erinnert an eine Stelle, ich hoffe, ich finde die wieder, das ist in Prediger 2. Ich habe ziemlich viele Blätter. Prediger 2. Da sagt nämlich Salomo, und mich verdross alles, um das ich mich gemüht hatte unter der Sonne, weil ich es einem anderen Menschen lassen muss, der nach mir sein wird. Denn wer weiß, ob er weise oder töricht sein wird und soll doch herrschen über alles, was ich mit Mühe und Weisheit geschafft habe unter der Sonne. Das ist auch eitel. Und im Gegensatz zu diesem reichen Vollidioten hat Salomo eine Sache gemerkt. Er wird sterben. Und das ist der Albtraum jedes Materialisten. Jemand anderes bekommt mein Zeug. Und das sagt Gott zu diesem Mann. Wem wird gehören, was du bereitet hast? Und Jesus geht weiter. Er macht direkt die Anwendung. So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Und dann gehen wir weiter im Text, direkt zusammenhängend. Und er sprach zu seinen Jüngern, Vers 22, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, noch um den Leib, was ihr anziehen sollt. Das Leben ist mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung. Betrachtet die Raben, sie sehen nicht und ernten nicht, sie haben weder Speicher noch Scheunen und Gott nährt sie doch. Wie viel mehr seid ihr wert als die Vögel? Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Wenn ihr nun nicht einmal das Geringste vermögt, was sorgt ihr euch um das Übrige? Betrachtet die Lilien, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit ist nicht gekleidet gewesen wie eine von ihnen. Salomo, der Materialist. Wenn aber Gott das Gras auf dem Feld, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr euch, ihr Kleingläubigen? Erstmal soweit. Dieser Abschnitt knüpft eigentlich direkt an den nächsten an. Er bezieht sich auch auf diesen reichen Mann. Und Jesus bildet einen Kontrast. Er sagt, er erklärt die Dinge, die er eigentlich falsch gemacht hat, dieser reiche Mann. Weil er sich um das eigene Leben gesorgt hat. Er hat Gott vergessen. Er hat die anderen vergessen und seine eigene Sterblichkeit. Das sehen wir auch in diesem Abschnitt. Wir sehen die Raben. Dort sagt Jesus, Gott nährt sie. Wir sehen die Menschen. Wer kann von euch zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Ihr könnt nicht mal das Geringste. Und wir sehen das Gras, das verdorrt. Gott kleidet das Gras. Gott lässt die Lilien wachsen. Und hier sehen wir dann den Punkt, den Jesus damit machen will. Nämlich, dass alle Dinge Gott gehören. Alle Dinge sind durch Gott und gehören Gott. Der reiche Mann sagt in seinem Vers 18 und will darin alles, was mir gewachsen ist und meine Güter aufspeichern. Also er sagt, es ist mir gewachsen, nicht Gott hat es mir gegeben. Es sind nicht Gottes Güter in diesem Gleichnis, sondern seine Güter. Und das ist der erste Punkt, den wir betrachten müssen. Stell dir vor, du hast etwas Wichtiges, etwas, das dir wirklich wichtig ist, und du möchtest, dass es jemand erhält, der es wirklich dringend braucht. Du verpackst es schön und bringst es zur Post. Und was würdest du denken, wenn der Postangestellte das Paket jetzt nicht weiterleitet, sondern einfach mit nach Hause nimmt, aufnimmt und behält? So ist es oft bei uns. So ist es bei diesem reichen Mann gewesen. Gott gibt alles. Alle Dinge sind durch Gott. Wir finden das in der Bibel so häufig, nur um ein paar Stellen zu nennen, 5. Mose 10, 14. Siehe, der Himmel und aller Himmel und die Erde und alles, was ihr isst, gehört dem Herrn, deinem Gott. 3. Mose 25, 23. Ihr sollt das Land nicht für immer verkaufen, denn das Land gehört mir und ihr seid Fremdlinge und Gäste bei mir. 1. Chronik 29, 11 bis 12. Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Darum geht es um Gott. Noch ein Vers aus dem Neuen Testament. Es gibt sehr, sehr viele. 1. Korinther 6, Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Selbst unser Körper gehört nicht uns selbst. Und das ist eine Sache, die müssen wir verstehen. Ich habe vor kurzem die Geschichte von Baruch gelesen, dem Schreiber von Jeremia. Und Gott sagt zu ihm, als er sich beschwert, dass zu seinem Schmerz auch noch Kummer dazu gekommen ist, sagt Gott zu ihm, ich werde dir dein Leben als Beute geben. Und dann denkt man sich so, krass. Das heißt, im Grunde genommen, er kommt mit dem Leben überall davon und mehr bekommt er von Gott nicht. Weil Baruch war stolz. Und warum kann Gott ihm sein Leben als Beute geben? Und es ist immer noch ein Geschenk, weil das Leben Gott gehört. Gott ist der Eigentümer aller Dinge. Du wirst keinen einzigen Vers in der Bibel finden, wo Gott die Eigentumsrechte, seine Eigentumsrechte abgegeben hat. Und eine super Illustration für mich ist das deutsche Recht. Und zwar gibt es eine Unterscheidung im deutschen Recht zwischen Besitztum oder Besitzern und auf der anderen Seite Eigentümer. Besitzer ist, der sozusagen die Gewalt über eine Sache hat oder der über eine Sache verfügt. Und Eigentümer ist derjenige, der das Recht auf die Sache hat. Ich höre oft, ja, ich bin doch der Besitzer von dieser Sache. Wenn ich dem Arthur mein Handy gebe, dann ist er der Besitzer meines Handys nach deutschem Recht. Aber ich bin der Eigentümer. Wenn wir nach der Bibel schauen, ist Gott der Eigentümer. Wenn wir es ganz genau nehmen. Und das ist eine Sache, die wir häufig vergessen. In unserer Zeit, gerade auch unter uns Christen, und ich sage das aus eigener Erfahrung, ist es doch so geworden, dass wir die Dinge als unseres betrachten. Wir sagen, ich gebe Gott aus der Güte meines Herzens den Zehnten. Und stellt euch mal vor, alles gehört Gott, wirklich alles ohne Ausnahme. Wie wenig ist der Zehnte, wenn er mir doch alles gibt? Lesen wir weiter, Vers 29. Und ihr sollt auch nicht danach trachten, was ihr essen oder was ihr trinken sollt. Und beunruhigt euch nicht, denn nach all diesem trachten die Heidenvölker der Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr diese Dinge benötigt. Trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Also hier sehen wir, wir sollen nach etwas anderem trachten. Und hier geht es um ewige Dinge, nach denen wir trachten. Der reiche Vollidiot vergisst, dass er stirbt. Aber diejenigen, die nach dem Reich Gottes trachten, die trachten nach etwas Unvergänglichem, etwas, das nicht sterben wird. Und jetzt kommt der unmittelbare Zusammenhang zu unserem Vers. Verkauft eure Habe und gebt Almosen. Macht euch Beutel, die nicht veralten. Einen Schatz, der nicht vergeht im Himmel, wo kein Dieb hinkommt und keine Motte ihr Zerstörungswerk treibt. Also hier sehen wir wieder, dass Jesus von einem Schatz redet. Und während es in Vers 21 beim reichen Vollidioten um einen Schatz geht oder um Schätze, die man sich selbst hier auf der Erde sammelt geht, also um irdische Schätze, geht es hier um den himmlischen Schatz. Und dann kommt der Vers 34. Denn, das Denn zeigt uns, diesen Vers darf man auf gar keinen Fall aus seinem Kontext reißen, weil das ist eine unmittelbare Folge dessen, was folgt, eine Begründung. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Also was sagt jetzt eigentlich dieser Vers dann aus? Im Kontext des Ganzen ist dieser Vers eine Aufforderung. Wenn man das Ganze hier gelesen hat, Wenn man sieht, der eine Schatz ist im Himmel und die anderen Schätze kann ich auf der Erde sammeln, dann sagt mir dieser Vers, schau, wo dein Schatz liegt und du weißt, wo dein Herz wirklich ist. Ihr kennt das wahrscheinlich auch und ich habe das auch schon häufig gesagt früher, wo ich gesagt habe, ja, Gott bedeutet mir alles. Und ich habe es auch so gemeint. Und dann ist mir immer mehr klar geworden, ich sammle Schätze auf Erden, obwohl ich denke, dass Gott mein Alles ist. Im Kontext des Textes sehen wir, dass wir ins Detail gehen sollen. Wir schauen, was unsere Prioritäten sind. Schau auf deine Ausgaben. Denk mal drüber nach, wofür du dein Geld ausgibst. Schaue, wofür du sparst. Schau drauf, was du dir wünschst. Ist das etwas, was einem ewigen Schatz gleicht, der nicht vergeht? Oder sind das Schätze auf der Erde? Denkt an den reichen Vollidioten. Er hat Gott vergessen. Er hat vergessen, dass alles Gott gehört und Gottes Eigentum ist. Und er hat es für sich selbst aufgespart. Wir finden den Kontext von diesem Vers nicht nur in dem, was vorher passiert, sondern auch, was danach kommt. Jesus sagt dann, ich lese nur auszugsweise, da ab Vers 42, er sagt eigentlich, wir sollen bereit sein und er sagt, wir sind Knechte, was wiederum zeigt, wir sind nicht die Eigentümer. Und er sagt, glückselig sind die, die wachen, wenn der Herr kommt. Glückselig sind die, die er wachend findet, was so viel auch bedeuten kann, wie glückselig sind die, die wirklich auf das Wesentliche geachtet haben. Und ab Vers 42 lesen wir dann, wer ist wohl der treue und kluge Haushalter, den der Herr über seine Dienerschaft setzen wird, damit er ihnen zur rechten Zeit die verordnete Speise gibt? Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen spricht, mein Herr säumt zu kommen, und anfängt, die Knechte und Mägde zu schlagen, auch zu essen und zu trinken und sich zu berauschen, so wird der Herr jenes Knechtes an einem Tag kommen, da er es nicht erwartet, zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn entzweihauen und ihm seinen Teil mit den Ungläubigen geben. Der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kannte und sich nicht bereit hielt und auch nicht nach seinem Willen tat, wird viele Schläge erleiden müssen. Das erinnert euch vielleicht an eine andere Stelle. Und zwar, ich hoffe mal, das habe ich mir irgendwo aufgeschrieben, das ist in 1. Korinther 3. Ich glaube, ich muss das auf mein Handy schauen. Oder vielleicht, ihr kennt es auswendig, denke ich mal. Wo Jesus, oder wo es darum geht, dass einer sein Haus baut mit Gold, einer mit Stein und einer mit Stroh. Oder wie war das? War das so? Und ich habe es hier direkt offen. Jeder aber gebe Acht, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer offenbart wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemandes Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen, einen himmlischen Schatz. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wir sehen hier einen starken Hinweis auf etwas. Und man muss eine Sache auf jeden Fall sagen, bevor ein weiteres Missverständnis entstehen kann. Wir sehen überall in der Bibel, der Weg in den Himmel hinein, der kann nicht verdient werden. Wir können mit keiner Tat, die wir tun, uns den Himmel verdienen. Es ist Gnade allein, es ist Gott allein und das Werk Jesu allein. Wir sehen aber auch, wie jetzt hier in dem Beispiel in Lukas 12, dass Jesus sagt, er wird schauen, was seine Knechte tun, wenn er kommt oder was sie getan haben. Wird jemand einen, der untreu war, etwa Verantwortung geben? Würdest du jemanden, von dem du weißt, der wird, wenn du ihm was gibst, der wird das verlieren, der wird das verschwenden, würdest du ihm das anvertrauen? Und so sagt Gott zu uns, wir lesen das auch in der Bibel, es wird im Himmel auch Verantwortung geben, die wir Menschen tragen werden. Und diejenigen werden Verantwortung bekommen, die sich hier auch auf der Erde bewährt haben. Und für mich war das auch in der Gänze teilweise etwas, was ich nicht ganz verstanden habe. Und ich kann jetzt hier auch nicht so drauf eingehen, weil das wirklich ein umfangreiches Thema ist. Wenn euch das interessiert, ich habe gesagt, ich werde noch ein bisschen was über dieses Buch erzählen. Geld, Besitz und Ewigkeit von Randy Alcorn. Und es ist ein dickes Buch, über 600 Seiten. Und es hat wirklich mein Leben verändert. Und auch das von Johanna. Und wir lesen das noch mit zwei weiteren Ehepaaren. Weil ist es nicht so, dass man irgendwie häufig nicht weiß, wie gehe ich jetzt eigentlich mit meinem Geld um? Mit meinem Geld. Mit dem Geld, das Gott mir anvertraut hat. Wie gehe ich damit um? Und ich muss ehrlich sagen, man findet einige Vorbilder im Glauben, die einem das vorleben, nur so richtig, viele bekommen es so richtig nicht mit. Bei mir war das so, ich wusste vorher nicht, wie genau mache ich das? Muss ich den Zehnten voll geben? Wie ist das jetzt? Muss ich mehr geben? Darf ich sparen? Und in diesem Buch findet man sehr viele biblische Antworten. Und ihr seid alle noch junge Leute. Ihr steht, so Gott will, noch am Anfang oder nicht am Ende eures Lebens. Und Gott sagt heute zu uns, seid treu im Umgang mit dem Besitz, den ihr habt, den ich euch gebe. Ihr seid Verwalter. Und wir haben wirklich eine Verantwortung von Gott bekommen. Lasst uns doch diese Verantwortung nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und viele wenden dann ein, ja, wie sieht's denn jetzt aus? Darf ich dann überhaupt nichts mehr machen? Darf ich nicht mehr ausgehen? Darf ich nicht mehr in Urlaub fahren? Wie sieht's denn eigentlich damit aus? Und wir sind als Verwalter in einer besonderen Position. Es ist auch interessant. Gott hat uns zu Verwaltern über sein Eigentum gesetzt, aber wir können unseren Lohn praktisch selbst festlegen. Und ich habe vorhin erwähnt, ich habe die Geschichte von John Patton jetzt zum ersten Mal gehört in der Predigt von Peter. Und für mich war das mal wieder so ein klares Zeichen dafür, wie es aussieht, wenn jemandes Schatz im Himmel liegt und nicht auf der Erde. Und wie viele Menschen, oder wie haben wir diese Vorbilder von diesen Menschen, bei denen man das so klar sieht und man fragt sich, warum ist das bei mir im Leben nicht so? Und wir haben diese Vorbilder nicht, dass wir einfach nur sagen, boah, cooler Typ, krass, was der da durchgezogen hat, sondern damit wir ihnen nacheifern. Und C.S. Lewis sagt zu dem Thema, aus der Geschichte wissen wir, dass gerade die Christen am meisten für das Diesseits taten, die sich auch am eingehendsten mit dem Jenseits beschäftigten. Die Apostel, die mit der Bekehrung des römischen Imperiums begannen, die vielen bedeutenden Männer des Mittelalters, die evangelischen Protestanten, denen es gelang, den Sklavenhandel abzuschaffen, sie alle drückten der Welt den Stempel auf, gerade weil ihr Sinnen und Trachten auf das Jenseits gerichtet war. Erst seitdem die Christen weithin aufgehört haben, an das Jenseits zu denken, sind sie in dieser Welt so ohne Wirkung. Und wie das aussehen kann, ich habe noch ein Beispiel von John Wesley. Und zwar lief ein Mann völlig aufgeregt auf ihn zu und sagte, Mr. Wesley, Mr. Wesley, etwas Schreckliches ist passiert. Ihr Haus ist komplett abgebrannt. Wesley ließ die Nachricht einen Moment lang sacken und antwortete dann: Nein, das Haus des Herrn ist abgebrannt. Das bedeutet für mich eine Verantwortung weniger. Und das ist so ein Beispiel davon, wo wir sehen, das klingt fromm, aber wenn das die wirkliche Überzeugung des Herzens ist, wenn wir so mit den Dingen umgehen, sie gehören Gott, dann macht uns das auch frei. Es macht uns frei, erstens, weil wir nicht unsere Sterblichkeit vergessen oder nicht Angst vor unserer Sterblichkeit haben müssen, vor dem Tod, oder davor, Dinge zu verlieren, weil wir wissen, Gott gibt und Gott nimmt. Wir können an andere denken, wenn wir wissen, es gehört Gott und nicht uns. Dann fällt es viel leichter, sich davon zu trennen. Und es sind eigentlich einige Missverständnisse, die vorher ausgeräumt werden müssen, damit wir diesen Vers richtig verstehen können. Und ich will sie nochmal zusammenfassen, weil das war jetzt schon einiges, was ich erzählt habe. Also erstens, wir müssen verstehen und auch wirklich verinnerlichen, dass wir Besitzer und nicht Eigentümer der Dinge sind, die wir haben. Unser wahrer Lohn, zweitens, und unsere wahre Heimat liegen im Himmel und nicht auf dieser Welt. Dazu finden wir auch viele Bibelstellen. Zum Beispiel Matthäus 13, 44. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Wenn uns das wirklich ins Herz geht, können wir alles aufgeben für diesen Schatz. Jesus sprach zu ihm: Willst du vollkommen sein? So geh hin, verkaufe, was du hast, und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach, sagt der Matthäus 19,21 zum reichen Jüngling. Kolosser 3,1-2. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Prediger 3,11. Gott hat ihnen die Ewigkeit ins Herz gelegt, nur dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis Ende ergründen kann. Oder in Philippa und Petrus lesen wir: Unser Bürgerrecht ist im Himmel. In Hebräer sehen wir die ganzen Verheißungen. Und wir sehen auch im Alten Bund, wie Gott mit seinem Volk auf das verheißene Land zuarbeitet. Er gelobt ihnen ein neues Land, was ein Bild ist, wie jetzt auch im Neuen Bund für uns, auf das neue Land. Für die Israeliten war das gelobte Land Palästina. Und genauso wie unser gelobtes Land Palästina weit überlegen ist, das ist genauso weit überlegen wie Christi Blut dem Blut der Ochsen und Ziegen. Also wie viel mehr ist das wert, was Gott uns verspricht für die Ewigkeit? Wenn die Erde zu unserem neuen Himmel wird, wenn wir Gottes Segnen als in erster Linie unmittelbar und zeitlich betrachten, dann verlieren wir den Blick, wer wir sind, warum wir hier sind und was uns jenseits der Horizonte dieser Welt erwartet. Und ich hoffe, einige von euch hat das Thema vielleicht auch gepackt und ihr wollt euch auch mit dem Buch beschäftigen. Einige von der Jugend haben schon das Buch und wollen damit anfangen. Ich rate euch wirklich, wenn ihr das lesen wollt, man hört schnell auf, wenn man 600 Seiten alleine anfängt zu lesen. Sucht euch noch andere Leute, die das mit euch lesen wollen. Pusht euch gegenseitig. Wir sehen, das Thema ist wirklich sehr präsent in der Bibel und auch Jesus ist da ganz klar. Und es ist auch ein Thema, das uns in der Jugendfreizeit begegnen wird. Ich weiß nicht, ob das Thema schon öffentlich ist. Es geht um die Glaubenshelden. Und was vereint diese Glaubenshelden? Sie vereint, dass ihr Schatz im Himmel war und nicht auf der Erde. Ich möchte noch beten. Lieber Herr, allmächtiger Gott, ich danke dir, dass du uns dein Erlösungswerk umsonst gibst, dass wir nichts dafür tun können, weil wir hätten es uns auch gar nicht erarbeiten können. Wir können nichts dafür tun, Herr, um in den Himmel zu kommen. Und du hast uns nicht nur den Zutritt zum Himmel geschenkt, sondern du gibst uns auch hier auf der Welt täglich deine Segnungen, deine Gaben. Du gibst uns einen Körper, du gibst uns Besitztümer und setzt uns als Verwalter über dein Eigentum. Herr, lass uns doch nicht mit dem Strom dieser Zeit schwimmen. Lass uns doch nicht an anderen Menschen orientieren und deine Eigentümer für uns selbst verschwenden. Lass uns doch nicht vergessen, Herr, dass alles dir gehört. Lass uns doch nicht vergessen, dass da andere Menschen sind, für die du uns gegeben hast, denen wir damit Gutes tun sollen, dass wir dein Reich damit bauen sollen, mit dem, was du uns gibst. Und lass uns nicht vergessen, Herr, dass wir sterblich sind, aber dass das nicht das Ende ist, sondern dass wir eine Heimat bei dir im Himmel haben. Ich danke dir, Herr, für dein Wort, das uns korrigiert, das Missverständnisse aufdeckt und das uns formt hin in dein Bild. Herr, lass uns diesen Lauf laufen, nicht mit einem Fernseher unterm Arm, nicht mit einem fetten Portemonnaie, sondern allein mit deinem Wort in unserem Herzen und mit dem Schatz im Blick, den wir im Himmel bekommen. Amen.